Domradio weltweit.
Podcast.
Seit Januar haben die USA einen neuen Präsidenten, der ja schon in mancher Hinsicht für große Aufregung gesorgt hat. Worüber man allerdings weniger hört, das sind die Kirchen und welche Rolle die eigentlich spielen und was die von Trump halten. Das kann man auch eigentlich gar nicht so pauschal sagen, denn in den USA gibt es mehr als 1000 Religionsgemeinschaften und Kirchen, die reichen von liberal bis stramm konservativ. Und da sprechen wir heute drüber, über die Bedeutung und den Einfluss der Religionsgemeinschaften und Kirchen auf das Leben in den USA, aber auch auf die Politik. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Kirche und Religion in den USA sind heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Und in den USA sind Staat und Religion auf politischer Ebene eigentlich streng voneinander getrennt. Trotzdem spielen Kirche und Glaube eine wichtige Rolle im Alltag der Amerikaner. Donald Trump, der Präsident, der gilt als nicht besonders religiös. Wie religiös, da werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Aber er hat sich diesen Einfluss der Kirchen und der Religionsgemeinschaften zunutze gemacht. Das hat man vor allen Dingen im Wahlkampf gemerkt und gesehen. Und einer, der sich auf diesem Feld sehr gut auskennt, ist Klaus Prömpers. Er ist ehemaliger ZDF-Korrespondent in New York und er war auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Schönen guten Tag, Herr Prömpers. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Prömpers, der 8. November 2016, da passierte was sich die wenigsten vorher vorstellen konnten. Donald Trump ist zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden. Hier in Europa fand das Ereignis ja eher in den frühen Morgenstunden des 9. November statt. Und da gab es, glaube ich, bei vielen morgens früh so dieses Aha-Erlebnis. Man wird wach, der erste Griff zum Handy und dann haben die meisten auf die Nachrichten geguckt und gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie erging es Ihnen an diesem Tag?
Ich glaube, ich habe um 5 mir CNN wieder angemacht und geguckt und war auch verwundert, dass er vorne lag. Aber es zeichnete sich ab, dass er die Wahlmänner und Frauen gewinnen würde. Und insofern hatte er die Wahlen gewonnen. Da zeichnete sich noch nicht so klar ab, was jetzt im Nachhinein klar ist, dass er im Grunde in realen Stimmen 2,9 Millionen Stimmen weniger hat als Hillary Clinton. Aber das zählt nicht im System, weil bis auf 5 Bundesstaaten the winner takes it all. Also der Gewinner kriegt alle Wahlmänner und Frauen. Und er hat sie dann im Wesentlichen noch alle bei der tatsächlichen Wahlmännerwahl bekommen. Und so ist er nun Präsident und wird uns mutmaßlich 4 Jahre erhalten bleiben.
Als Journalist soll man ja nicht betroffen sein, aber als jemand, der sich sehr für die USA interessiert, wie war Ihre erste Reaktion? Haben Sie gedacht, um Gottes Willen? Und haben Sie gesagt, naja, mal abwarten, vielleicht wird auch das Amt Ihnen irgendwie in richtige Bahnen lenken?
In den ersten 2 Monaten habe ich schon gedacht, nach der Auswahl verschiedener Beteiligter für die Regierung, also wie Tillerson als Außenminister, den ehemaligen CEO, Vorstandsvorsitzenden von Exxon Mobil, von Mattis als Verteidigungsminister, ein ehemaliger 4-Sterne-General, dachte ich, er holt sich da teilweise Leute ran, die ganz gut sind. Er holte sich Herrn Flynn als Sicherheitsberater, von dem hörte ich auf verschiedenen Wegen, dass der sehr schlecht sei und im Grunde in vielen Dingen keine Ahnung hatte. Erschreckend schlecht aus europäischer Sicht. Insofern war es sehr begrüßenswert, dass der dann sehr schnell wieder weg war. Es erweist sich aber ja jetzt faktisch, dass vieles von dem, auf das wir Hoffnung gesetzt haben, beispielsweise Klimawandel, Tillerson und Mattis sagen, das ist ein Problem und wir müssen das angehen und wir können nicht aus dem Pariser Klimaabkommen ausscheiden, dass die Herren sich nicht durchgesetzt haben. Und bei der ersten Kabinettssitzung, wo sie alle Ergebenheitsadressen an Herrn Präsidenten Trump gaben und so aufgezeichnet im Internet auch heute noch zu finden sind bei YouTube, im Grunde eine Lachnummer, wo jeder dieser ungefähr 22, die am ovalen Tisch sitzen, sagen, es ist eine große Ehre für Sie, Herr Präsident, wirken zu dürfen und Ihre Vorstellungen umsetzen zu können. Eckige Klammer auf, in meiner eigenen Vorstellung dabei zu negieren, eckige Klammer zu. Das wirft irgendwie ein schlechtes Licht auf manchen dieser Herren dort und Damen. Aber beispielsweise bei Tillerson habe ich auch immer gesagt, der ist so lange bei Exxon Mobil, der war auch schon da, als die Valdez vor Alaska kaputt ging und das Öl in die Bucht floss und unermesslichen Schaden anrichtete. Also der weiß ja, wenn er heute für Klimaschutz ist, wovon er spricht.
Sie waren ab 2011 für das ZDF-Korrespondent in den USA und damals ist Ihnen Trump schon begegnet. Man kam gar nicht um ihn herum, er war damals schon eine Mediengröße. War das nicht eigentlich absehbar? Also der Typus ist ja im Grunde der gleiche geblieben.
Ja, es war insofern zunächst mal nicht absehbar, weil er hat ja in der Zeit, in der er eine Medien- und Entertainment-Größe war, vergleichbar Günther Jauch oder Thomas Gottschalk hier in Deutschland, war er immer präsent im Fernsehen. Er hatte eigene Shows, er verwaltete auch oder produzierte zwei Beauty-Shows, also Miss World und Miss Universe. Er spielte immer mal wieder damit, er wolle vielleicht Präsident werden. Er hat im Laufe der Zeit 5-mal die Partei gewechselt. Er war mal bei den Republikanern, dann bei den Demokraten. Am Schluss hat er sich jetzt sozusagen den Republikanern aufgezwungen. Aber es waren alle verwundert, A, dass er es nun wirklich mal umgesetzt hat und B, dass er dann so erfolgreich war. Was aber C, die Ursache lag schlicht darin, er hatte solch schräge Thesen, dass er immer wieder in den Kurznachrichten jedes Tages vorkam. Viel mehr als alle anderen 16 Gegenkandidaten von ihm auf republikanischer Seite, sodass schon im März 2016 der CBS-Verantwortliche mal in einem Interview sagte, die Thesen von Trump sind fürchterlich, aber er ist für uns ein großer Gewinn, weil die Einschaltquoten steigen und wir verkaufen viel mehr Werbung.
Sie haben gerade einen Vergleich gezogen, der vielleicht hier den einen oder anderen aufzucken lässt, dass er genauso bekannt ist wie hierzulande Gottschalk oder Jauch. Erzählen Sie uns ein bisschen davon, was hat Trump damals für Shows gemacht? Wie hat er sich da gegeben? Was war das für ein Mann?
Also der ist ein Mann, der immer ja davon überzeugt war, dass er sozusagen der Größte, Beste und Schlauste ist. Obwohl er offensichtlich relativ wenig liest, aber diese Nicht-Leidenschaft hat er mit vielen deutschen Politikern, glaube ich, die auch wenig lesen. Er ist sehr von sich überzeugt und das hilft natürlich auch im Alltag, sich andere von sich zu überzeugen. Nur wenn man von sich selber überzeugt ist, kann man versuchen, andere zu überzeugen. Das hat er immer erfolgreich getan. Er hat es natürlich leichter gehabt als viele andere. Dadurch, dass er zu Beginn eben in einem Millionärshaushalt aufwuchs und dann dennoch die Leistung gebracht hat, es zum Milliardär zu bringen, der 3 Pleiten gemacht hat. Er war eine fernsehpräsente Größe in den Jahren bis 2014, in dem er in der Primetime, also zwischen 8 und 10, eine Show hatte, die, sagen wir mal, sehr grob vereinfacht, ähnlich der Show beispielsweise Deutschland sucht den Superstar war. Es ging dabei um Ausbildungsplätze, also Amerika suchte den Superlehrling, eine größere Schar von potenziellen Lehrlingen trat an in einer Fernsehshow und am Schluss jeder Show stand eben »You are fired«. Das, was er ja jetzt heute auch zu Flynn mal gesagt hat irgendwann oder was er auch möglicherweise zu Comey in dieser Art gesagt hat, dem ehemaligen FBI-Direktor und was er möglicherweise auch noch mal irgendwann zu Herrn Sessions, dem Justizminister, sagen wird. Das war ein geflügeltes Wort geworden. Er war eine Fernsehgröße und eine Unterhaltungsgröße und er hatte etwas geschafft, was ja auch recht ungewöhnlich ist. Er hatte seinen Namen als Markenzeichen für Gebäude etabliert und verkaufte seinen Namen an Leute, die Gebäude errichteten, die in seinem Sinne, im groberen Sinne gestaltet wurden. Was dazu führte, dass, als er gewählt worden war, im Westen Manhattans in New York, etliche Trump-Gebäude, die aber nicht Trump gehören, die wenigsten Sachen gehören ihm wirklich selber, etliche Trump-Gebäude und deren Eigentümergemeinschaften gesagt haben, jetzt muss dieser Name runter vom Gebäude und so kam es dann auch. Also im Westen, zum Hudson River hin, gibt es jetzt viel weniger Trump-Aufschriften als früher.
Aber dafür ist das Weiße Haus jetzt fest in Trump-Hand. Klaus Prömpas war das, ehemaliger ZDF-Korrespondent in den USA. Und wie er die Wahl von Trump erlebt hat, das hat er uns hier erzählt. Ja, und seit dem 20. Januar 2017 ist Trump ja dann jetzt offiziell im Amt. Und wie seine Regierungsbilanz bislang ausfällt, darüber sprechen wir gleich.
Domradio weltweit.
Nicht kleckern, sondern klotzen. Wenn man US-Präsident Trump eins nicht vorwerfen kann, dann Tatenlosigkeit. Er hat ja ständig neue Ideen, haut ständig neue Dekrete raus, auch wenn die meistens nicht von Erfolg gekrönt sind. Sein Einwanderungsgesetz beispielsweise gegen die Muslime wurde wieder einkassiert. Das mit dem Mauerbau, das hat sich dann doch als komplizierter erwiesen, als er sich das vorgestellt hat. Und Obamacare, die staatliche Krankenversicherung, die konnte er auch nicht so in einem Handstreich abschaffen, wie er das im Wahlkampf noch angekündigt hatte. Klaus Prömpas ist heute hier bei uns im Studio. Er begleitet uns durch die Sendung. Er ist USA-Kenner und ehemals Korrespondent in New York gewesen. Herr Prömpas, was halten Sie politisch bislang für den größten Klops?
Der größte politische Klops ist sicherlich die Mauer. Im Wahlkampf hat er erklärt, wir bauen eine Mauer und die schottet uns total ab von den Einwanderern aus Lateinamerika und die Mexikaner werden dafür bezahlen. Das hat er während des Wahlkampfs auch noch versucht zu diskutieren mit dem mexikanischen Präsidenten. Der hat ihm naturgemäß gesagt, kommt gar nicht in die Tüte, da kannst du dir abschminken die Idee, dass wir da was für bezahlen. Dann hat er gesagt, dann müssen wir das über Zölle machen, das ist bisher auch nicht umgesetzt. Dann hat er gesagt oder gedacht, man muss es über den Haushalt machen. Viele erwarteten, dass es in den ersten Haushaltsentwurf von ihm kam. Man hatte erwartet, bei geschätzten Kosten einer Mauer, die sowieso nicht wirklich komplett abschließend wäre, das würde 22 Milliarden US-Dollar kosten. Man hat gedacht, da kommen so Anlaufkosten von 1,5 Milliarden in den ersten Haushalt. Davon ist nichts zu finden, abgesehen von der Tatsache, dass auch seine republikanischen Freunde im Repräsentantenhaus und im Senat sagen würden, insbesondere die aus den Südstaaten, wir wollen diese Mauer nicht. Wir haben ja einen Teil Mauer, der ist okay, aber mehr Mauer ist blödsinnig, ist verschwendetes Geld, denn man kriegt diese Grenze nie hundertprozentig dicht. Das ist, glaube ich, einer der größten Klöpse, die er gehabt hat. Insgesamt kann man die ersten Monate, die er jetzt hinter sich hat, so resümieren, finde ich, viele Fehlzündungen statt eines Feuerwerks. Er hat viel Lärm um nichts gemacht, hat zwar viele Executive Orders unterzeichnet, aber deren Umsetzung, da hapert es dran, weil jede zweite so ungefähr bei Gericht irgendwie baden geht. Die Nagelprobe für ihn wird sein, ob er seinen Muslim-Ban, also den Einreisestopp für Muslime aus mittlerweile 6 Ländern, ursprünglich waren es mal 7, ob er den im Supreme Court, am obersten Gericht, also am Verfassungsgericht durchkriegt. Das wird aber nicht so schnell passieren. Aber immerhin, das wird eine Nagelprobe werden. Ich glaube, in der derzeit vorliegenden Form wird ihm das selbst da nicht gelingen, obwohl, das war eines seiner größten Erfolge bisher, er hat einen Richter nachbesetzt am Verfassungsgericht, der zweifelsohne konservativ ist. Aber auch dieser Richter hat schon im Verfahren, als er noch gar nicht saß im Gericht, kritisiert, was Präsident Trump gesagt hatte zur ersten Gerichtsurteilen, die es gab gegen seinen allerersten Einreisestopp für Muslime. Da gab es schon Kritik von Mr. Gorsuch an Trump nach dem Motto, was er da wieder getwittert hatte über die Richter, das sei so nicht akzeptabel, das sei kein ordentlicher Umgang mit Richtern. Und insofern hat er sich da auch schon mal eine kleine blutige Nase geholt. Und ob er sich eine große blutige Nase dort holen wird, wird man sehen.
Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, die Trump gerne anschieben wollte. Und es hat sich eben herausgestellt, Sie haben gesagt, das Feuerwerk ist nicht eingetreten. Es waren eher viele kleine Strohfeuer. Hat das eigentlich irgendeine Auswirkung auf seine Zustimmungswerte bekommen? Oder ist er nach wie vor so mehr oder wenig beliebt wie zu Beginn seiner Amtszeit?
Das ist unterschiedlich. In den Umfragen, die die gesamte Bevölkerung umfassen, also repräsentativen Umfragen, soweit man ihnen heute noch trauen kann, sagen so viel wie selten zuvor bei einem amerikanischen Präsidenten in der Nachkriegszeit, Zweiten Weltkriegszeit, er ist nicht beliebt, er ist nicht unser Präsident, wir finden ihn schlecht. Also er kommt auf Zustimmungsquoten bevölkerungsweit auf unter 40%. Das hat noch kein Präsident in so einem frühen Phasen gehabt, in der Zeit nach 1945. In seiner eigenen Klientel, den Republikanern, kommt er immer noch auf Zustimmungswerte auf über 80%. Insofern erfüllt er deren Vorstellungen offensichtlich, die ja darin gipfeln, America first, also Amerika zuerst, was man ein bisschen verlängert übersetzen muss in Amerika alleine. In Make America Great Again, mach Amerika wieder groß und die Geschichte, den Sumpf in Washington auszutrocknen. Da würden ihm wahrscheinlich sogar einige Demokraten auch zustimmen, dass da ein Sumpf existiert. Wenn man in den Senat und das Repräsentantenhaus guckt, gibt es im Grunde dort nur noch Menschen als Abgeordnete, die Millionäre sind, wenn nicht gar Milliardäre. Also ein Normalmensch, ein Normallehrer oder was weiß ich, kann es sich gar nicht leisten, für den Senat oder für das Repräsentantenhaus zu kandidieren, weil er die dafür notwendigen Mittel, die in die Millionen gehen, gar nicht aufbringen kann. Oder er muss sich bei irgendwelchen Industriellen verankern, die ihn bezuschussen und deren Einflüsterungen und deren Vorstellungen er sich dann aussetzen muss.
Also Strohfeuer anstatt eines Feuerwerkes, das ist die Bilanz, die Klaus Prompers von Trumps bisheriger Amtszeit zieht. Ja, und welchen politischen Einfluss die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, die es in den USA zuhauf gibt, auf seine Politik haben, darüber sprechen wir gleich. Klaus Prompers ist zu Gast heute hier in Domradio weltweit. Er war in den USA Korrespondent für das ZDF. Er war auch lange Jahre Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und wir haben soeben schon darüber gesprochen, was Trump so alles politisch in Bewegung setzen wollte und wo er vor allen Dingen gescheitert ist in den letzten Monaten. Wenig hat von seinen Ideen bislang geklappt. Eine Maßnahme, die ziemlich bedeutsam ist, weil sie weite Teile der Bevölkerung betrifft und weil er auch immer schon im Wahlkampf darüber gesprochen hat, ist Obamacare. Das ist die staatliche Krankenversicherung, die sein Vorgänger Obama eingeführt hat und gegen die Trump, wie gesagt, schon im Wahlkampf immer gewettert hat. Herr Prompas, erklären Sie uns, warum die Amerikaner eigentlich so ein riesiges Problem mit einer gesetzlichen Krankenkasse haben.
Generell gilt für die Mehrheit und für fast alle Amerikaner, dass sie große Probleme damit haben, wenn der Staat sich sozusagen mit Gesetzen und Verordnungen in ihren Alltag einmischt. Sei es eben bei der Frage, wie versichere ich mich gegen Krankheiten, sei es bei der Frage, wie rückversichere ich mich fürs Alter, sei es bei anderen Fragen, auch in Erziehungsfragen. Es gibt ja ein Erziehungsministerium in Washington, aber viele Republikaner insbesondere haben immer schon gesagt, ein Erziehungsministerium in Washington gehört eigentlich abgeschafft, weil das, was soll das fernab in Washington D.C. existierende Erziehungsministerium für einen Einfluss nehmen auf meine Grundschule, auf mein College in Ixbiff? Das regeln wir selber, weil wir ja auch unmittelbar die lokalen Steuern zahlen dafür, dass es diese Schule, dieses College gibt. Und die bundesstaatliche Behörde tut da im Grunde nicht sehr viel dazu. Das hat sich unter George W. Bush etwas geändert, weil der mit seinem Kein Kind zurücklassen-Initiative auch Bundesmittel über Schulen verteilt hat, um eine relativere Chancengleichheit herbeizuführen, was ihm natürlich nicht gelungen ist. Die Chancenungleichheit wächst, statt sie kleiner wird. Aber die Amerikaner haben eben aus ihrer Geschichte heraus auch ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber Regulierung von Seiten des Staates. Um mal zu verstehen, wie die Amerikaner ticken und wie sie sich selber wahrnehmen, muss man beispielsweise in den Mormonentempel von Utah gehen. Da gibt es einen Computer, der gibt auf alle Glaubensfragen Auskunft. Und Glaubensfragen sind ja sehr wichtig in Amerika, bei aller Vielgestaltigkeit dessen, was die Amerikaner glauben. Dieser Computer, wenn man dem eingibt, wohin ging Jesus nach der Auferstehung, dann antwortet der Computer im Jahre 34 nach Nordamerika. Und das dahinter steht im Grunde die Auffassung, die die Amerikaner wirklich aus tiefstem Herzen viele teilen. Sie sind die auserwählte Nation nach den Israelis. Und sind heute die auserwählte Nation, die die Demokratie über die Welt verbreitet, die die Marktwirtschaft über die Welt verbreitet. Nicht die soziale Marktwirtschaft, sondern die Marktwirtschaft verbreitet. Die den freien Welthandel bisher verbreitet hat, der wird jetzt was eingeschränkt werden. So frei war er aber nie. Was findet man auf den Banknoten, auf den Dollarnoten? In God we trust. Also Gott hat sozusagen sein wohlgefälliges Auge auf die USA geworfen und auf die Bevölkerung dort und sieht, dass sie im Grunde das auserwählte Volk sind, die das Heil jetzt über die Weltmenschheit verbreiten müssen.
Aber auch ein auserwähltes Volk, da wird es Menschen geben, die sich irgendwann ein Bein brechen, in die Klinik kommen und zum Arzt gehen und eine Riesenrechnung präsentiert bekommen. Ist das nicht der Punkt, wo jeder Einzelne doch eigentlich überzeugt sein müsste von dem Konzept gesetzliche Krankenversicherung?
Nein, weil wenn er sich ein Bein bricht und auch als Mittelloser, Obdachloser in eine Emergency Room kommt, also in eine Notaufnahme, muss er behandelt werden, wird er auch behandelt. Bis er wieder entlassen werden kann. Man bemüht sich natürlich, ihn möglichst schnell wieder zu entlassen. Aber er muss dafür, wenn er kein Geld hat, auch nichts zahlen. Aber es muss die übrige Gemeinschaft der Versicherten zahlen und derjenigen, die die Krankenhäuser finanzieren, die teilweise dann durch Spenden finanziert werden, aber eben auch durch relativ hohe Kosten. Ein Freund von mir, der fühlte sich mal schlecht und wurde ein bisschen ohnmächtig bei einer Geschichte in New York und dann ist er ins Krankenhaus gegangen, da haben sie ihn über Nacht gleich da behalten. Und er war Altdeutscher und hatte eine deutsche Versicherung und dann kriegt er anschließend für quasi einen Tag, eine Nacht im Krankenhaus $10.000 als Rechnung präsentiert. Obama versuchte einen, wenn man so will, europäischeren Weg mit einer Sozialversicherung für alle, die aber auch relativ kompliziert war, die am Anfang große Anlaufschwierigkeiten hatte, weil die Computersysteme nicht funktionierten. Das war sehr misslich. Also über Monate gab es in bestimmten Bundesstaaten eigentlich kaum eine Möglichkeit, sich da so zu versichern, wie das vorgesehen war. Insofern hatte das Ding schon mal einen negativen Beigeschmack. Und die Republikaner haben von Anfang an gegen dieses, was sie genannt haben, Obamacare revoltiert und gesagt, wir schaffen das ab. Nun stellt sich eben raus, im Repräsentantenhaus ist ein Gesetz verabschiedet worden, das Obamacare ersetzen soll. Dann wurde dieses zweite Gesetz verabschiedet und dann sagten im Senat gleich, so wie das hier bei uns ankommt, machen wir das garantiert nicht. In diesem zweiten Gesetz war nicht überprüft worden, wie viele Menschen sind davon betroffen. Mittlerweile weiß man, dass in den nächsten 4 Jahren dann wieder 24 Millionen Amerikaner aus der Versicherung rausfliegen würden, ins Nichts sozusagen. Insofern werden die Senatoren jetzt sehr genau überlegen, was sie an die Stelle von Obamacare setzen und wie sie das machen. Es gibt erstaunlicherweise, obwohl sie über quasi 6 Jahre gegen Obamacare gekämpft haben, keinen wirklich soliden Gegenvorschlag der Republikaner. Und sie müssen natürlich auch mit Blick auf ihre Wähler, die ja durchaus teilweise Unterschichtwähler sind, Also die Betroffenen waren positiv von Obamacare. Jetzt überlegen, wenn wir das abschaffen, was bieten wir denen anstatt dessen? Und das ist noch keineswegs klar.
Das sagt Klaus Prömpers, der uns heute hier durch die Sendung begleitet. Klar ist übrigens auch nicht, wie es Trump mit der Religion hält. Er hat zwar im Wahlkampf immer um die Gunst der konservativen Religionsgemeinschaften gebuhlt, aber wie er persönlich zu Kirche und Glaube steht, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
God bless America. Das ist sowas wie die inoffizielle Nationalhymne der USA. Die ist übrigens auch bei der Vereidigung von Donald Trump gesungen worden. Gott segne Amerika. Das hat auch was mit dem Selbstverständnis der Amerikaner zu tun. Immerhin 90% der US-Amerikaner bezeichnen sich selbst als gläubig. Das sind erstmal ziemlich gute Bedingungen für Kirchen. Da mag so mancher Oberhirte hier aus Europa neidisch rüberschauen. Hat allerdings auch zur Folge, dass es einen fast unüberschaubaren Markt an Religionen und Kirchen gibt. Es gibt insgesamt über 1000 Religionsgemeinschaften. Und hier bei uns im Studio ist der USA-Experte Klaus Prömpers. Er begleitet uns durch die Sendung. Herr Prömpers, woher kommt das? Also warum sind die Amerikaner sich erstmal eigentlich alle ziemlich einig, dass es einen Gott gibt, wenngleich dann natürlich darüber gestritten wird, wo er ist, wie man ihn anbetet und welche Regeln er vorgibt?
Das hat mehrere Ursachen. Erstens ist es eine Frage der Geschichte der USA. Die USA sind ja entstanden am Anfang als britische oder französische Kolonien und von Menschen bevölkert worden, die vor der religiösen Intoleranz in Europa geflohen sind, sei es aus Großbritannien, sei es aus Frankreich, sei es aus anderen Teilen Europas, wie beispielsweise die Pilgrim Fathers, die in Massachusetts damals landeten, in Plymouth, und dort angefangen haben, ihren Glauben wieder zu leben und denen sogar sehr rigide gelebt haben. Sie wollten im Grunde nur ihre Vorstellungen von Glauben durchsetzen. Das scheiterte dann schlicht daran, dass in diesem neuen großen Land, wo verhältnismäßig wenig Eingeborene lebten, die sie ja dann nach und nach auch verdrängt und teilweise ermordet haben, sie alleine dieses Land nicht nutzbar machen konnten. Also sie brauchten mehr Siedler, sie holten mehr Leute aus Europa. Es kamen dann schließlich auch aus Irland viele, aus dem armen Irland, aus dem Armenhaus, dem katholischen, kamen viele Iren nach Amerika. Das alles waren sehr religiöse, sehr unterschiedlich religiöse Menschen, die dort zusammenkamen, und die haben in der Summe dazu beigetragen, dass man heutzutage von so etwas wie einer Zivilreligion neben den Religionen spricht. Also das Religiöse ist öffentlich sehr anerkannt. Es gibt zwar keine Staatsreligion, das ist auch in der Verfassung so verankert, aber alle tolerieren vieles sozusagen und gehen davon aus, dass jeder Mensch in irgendeiner Form gläubig ist und in irgendeiner Form auch in dieser Gläubigkeit Ausdruck verleiht. Da ist also eine Basis in Amerika, die ganz anders ist bei uns. Es gibt auch zunehmend Agnostiker und Atheisten. Die Kirchen werden auch insgesamt leerer, aber doch langsamer als bei uns. Sie stehen in sehr starker Konkurrenz zueinander. Man spricht heute von ungefähr 1000 Glaubensgemeinschaften, die es gibt in den USA, die wirklich wie in einer Marktwirtschaft jeder um die Seele jedes Einzelnen kämpfen und die in ihre Glaubensgemeinschaft ziehen wollen. Über Radio, über Fernsehen, über Internet und so. Daraus hat sich auch eine Einstellung gegenüber Karitativen ergeben, die bei den Amerikanern viel selbstverständlicher ist als bei uns. Also einer, der reich ist, der sagt sehr viel eher als in Europa: Ich mache eine Stiftung und ich gebe einen Teil dessen zurück, was ich erarbeitet habe im Laufe der Jahrzehnte, und fühle mich verpflichtet, dass der Allgemeinheit, in welcher Form auch immer, sei es kulturell, sei es karitativ, sei es in der Wissenschaft, der Medizin oder so, zurückzugeben, um Forschung zu fördern oder was auch immer.
Bei 1000 Religionsgemeinschaften ist das Spektrum wahrscheinlich reicht vom Fundamentalismus bis hin zu vollkommen liberalen Gruppierungen. Was sind da die größten und bedeutendsten Gruppierungen? Welche würden Sie da als besonders einflussreich erwähnen?
Also es gibt sicherlich, die katholische Kirche spielt eine gewisse Rolle, insofern als sie relativ groß und mächtig ist. Die letzten mir verfügbaren Zahlen liegen bei 67 Millionen der US-Einwohner, die katholisch sich nennen, aber das sagt noch nicht, dass das eine Einheit ist. Die zerbrechen ja dann nochmal in konservativ-reaktionär bis sehr liberal. Das gilt für alle, auch für Protestanten. Es gibt die Southern Baptist Church, die ist eine der größten protestantischen Kirchen mit 17,7 Millionen Mitgliedern. Einer ihrer prominentesten Mitglieder war Jimmy Carter, der aber vor 10 Jahren ausgetreten ist, weil ihm seine Southern Baptist Church zu fundamentalistisch wurde. Also sprich, zu sehr die Bibel wortwörtlich nahm und daraus dann wortwörtliche Schlüsse zu ziehen versucht. Die enden zum Teil darin, dass man dann eben nicht Darwinsche Evolutionslehre lehren möchte, sondern die Entstehung der Welt aus der Bibel in 7 Tagen versucht zu erklären und das auch den Kindern zu erklären und das irgendwie wissenschaftlich und zu untermauern, was ein bisschen schwierig ist, meines Erachtens. Aber es wird immer wieder versucht und endet dann in irgendwelchen sehr rigiden Maßnahmen gegen Lesben und Schwule, dass man solche Dinge eben als krankhaft abtut, als quasi heilbar abtut und entsprechend natürlich mit solchen Menschen verfahren möchte, was aber im Moment zumindest nicht mehrheitsfähig ist in den USA.
Welchen politischen Einfluss haben die großen kirchlichen Gruppierungen?
Sie werden unter Trump oder sie haben unter Trump auf jeden Fall jetzt dazu beigetragen, dass Abtreibung ganz neu gesehen werden wird. Also Abtreibung wird sehr stark zurückgedrängt, sowohl was innerstaatlich angeht, als auch was in Zuschüssen der Vereinigten Staaten an die Vereinten Nationen angeht. Also da gibt es Family-Programme bei den Vereinten Nationen, wo die USA dann ihre Unterstützung zurückziehen.
Aber es ist grundsätzlich erlaubt in den USA. Wie ist die Gesetzgebung? Ist Abtreibung erlaubt und das könnte jetzt zurückgedreht werden? Oder was ist der Punkt?
Das ist relativ kompliziert. Es gibt eine bundesstaatliche Regelung und es gibt eine staatliche Regelung. Sprich, in allen 50 Bundesstaaten ist es unterschiedlich geregelt, wie fast alles in den USA. Das übersieht man aus europäischer Ebene etwas. Aber es gibt eine Rahmengesetzgebung, die teilweise auch durch den obersten Gerichtshof, also das Verfassungsgericht, den Supreme Court gestaltet wird. Da gibt es seit ungefähr 20 Jahren ein Urteil, das eben generell es erlaubt, dass man bundesstaatlich Abtreibungen erlauben kann. Wie die dann genau erlaubt werden, in welchen Fristen und so weiter, das ist wieder unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Also zwischen, sagen wir, Kalifornien und Wisconsin gibt es da Riesenunterschiede. Die Frage wird sein, ob es jetzt unter Trump wieder einen Fall gibt, der es bis ans oberste Gericht schafft, was nicht von heute auf morgen möglich sein wird. Und dass das oberste Gericht in der neuen Zusammensetzung dann möglicherweise anders urteilt als in jenem berühmten Urteil Roe gegen Ward. Das muss man beobachten, weiß man aber jetzt nicht. Aber es gibt sicher Kräfte innerhalb der Kirchen, der fundamentalistischen Teile, die Trump gewählt haben, die das wollen.
Trump hat gesagt, oder er ist wohl Mitglied der presbyterianischen Kirche. Über ihn selber werden wir gleich noch sprechen. Erklären Sie uns, wofür steht diese Kirche?
Die zerfällt auch in verschiedene Teile. Es gibt einen richtig fundamentalistischen Sektor und es gibt einen durchaus, sagen wir mal, sozialverträglichen, liberaleren Sektor in der presbyterianischen Kirche. Er war eine Zeit lang Mitglied einer Kirche in New York, in Manhattan, in der Fifth Avenue. Dort hat er seine erste Eheschließung auch vorgenommen unter einem Pfarrer namens Norman Vincent Peale, der damals, der lange Jahre dort Pfarrer gewesen ist, der es geschafft hat, die Kirche von 500 Mitgliedern von 300 Mitgliedern auf 6000 Mitglieder zu vergrößern. Der schon in den 30er Jahren zu einem Radioprediger wurde, der dann bis in die 80er Jahre gewirkt hat. Sein größtes Werk, das auch Trump sicher sehr angesprochen hat, ist ein Erfolgsbuch gewesen, The Power of Positive Thinking, also die Kraft des positiven Denkens. 5 Millionen Mal verkauft, in 14 Sprachen übersetzt, ein prägnanter Psychologe hat es mal prägnant zusammengefasst, die amerikanische Bibel der Selbsthypnose. Sprich, dieser Teil der presbyterianischen Kirche sieht eben so im kalvinistischen Stil erfolgreiches Wirtschaften als ein Zeichen dafür an, dass man gottgefällig lebt. Also der Milliardär Trump als Milliardär ist gottgefällig.
Ja, ob er nun ein besonders gottgefälliges Leben geführt hat und deswegen so reich ist, das werden wir an dieser Stelle nicht klären können. Trump würde das sicherlich bejahen. Er sagt übrigens von sich selbst auch, dass er Bibeln sammelt. Und was das über ihn aussagt und zu welchem Zweck er das überhaupt macht, das klären wir gleich mit Klaus Prömpers, der heute hier zu Gast ist, USA-Experte und ehemaliger Fernsehkorrespondent.
Together we will make America great again. Thank you, God bless you and God bless America.
Gott schütze Amerika, so endet nahezu jede Ansprache eines US-Präsidenten. Da macht auch Donald Trump nichts anders als seine Vorgänger. Er hat im Wahlkampf sehr von den Religionsgemeinschaften in den Kirchen profitiert. Und über die Rolle und den Einfluss der Kirchen und der Religionen in den USA sprechen wir heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen.
Domradio weltweit.
In God we trust. Das steht auf jeder Dollarnote und mit der Formel Gott schütze Amerika endet nahezu jede Ansprache eines US-Präsidenten. Mit Donald Trump sitzt seit Januar 2017 ein Presbyterianer im Weißen Haus, der zwar im Wahlkampf auch die Themen der Kirchen in den USA bediente, selbst aber nicht als besonders religiös gilt. Klaus Prompas ist heute hier. Er begleitet uns durch die Weltweit-Sendung. Er ist ehemaliger ZDF-Korrespondent in den USA. Und er war auch Mitglied im Zentralrat der deutschen Katholiken. Also er ist ein Experte auf dem Gebiet der Religionen in den USA. Herr Prompas, Donald Trump hat mal gesagt, seine Lieblingsheiligen, das sind Mutter Teresa und Johannes Paul II. Was sagt das eigentlich über ihn aus?
Er spricht damit im Grunde diese fundamentalistische Wählerschaft an, die ihn dann auch gewählt hat. Also 82% der evangelikalen Protestanten, 42% der Katholiken, der fundamentalistischen und sehr konservativen Katholiken haben ihn gewählt, vornehmlich weiße Männer und Frauen, vornehmlich im Mittleren Westen, haben zu seinem Wahlerfolg beigetragen bei den Wahlmännern und Wahlfrauen. Er hat, um es nochmal zu sagen, 2,9 Millionen Stimmen netto, weniger als Hillary Clinton, aber das System brachte ihn dann nach vorne, hat ihn Präsident werden lassen. Dass er diese beiden zitiert, ist der Appell an diese Schichten, die ihn gewählt haben. Da habe ich zwei Konservative, die ganz klar pro-life, pro-America, pro-traditional Moral, für die traditionelle Moral stehen. Alles Werte, die innerhalb der fundamentalistischen Christen, der christlichen Rechten in den USA tief verankert sind und die Johannes Paul II. Als auch Mutter Teresa durchaus für die verkörpern.
Das heißt aber, wenn Trump jetzt über Religion spricht und seine Lieblingsheiligen nennt, auch mal einfließen lässt, dass er Bibeln sammelt, zu welchem Zweck auch immer, ist das alles im Grunde genommen nur, um im Wahlkampf Wählerschaften zu bedienen? Oder nehmen Sie ihm das ab, dass da irgendwo auch ein religiöser Kern ist?
Ich will das nicht grundsätzlich bezweifeln, dass er im Grunde seines Herzens vielleicht irgendwo, gerade in seinem Alter, er wurde ja gerade am 14. Juni 71, sich schon Gedanken darüber macht, was ist nach dem Tod oder so und werde ich da vor irgendeinem Richter stehen. In Praxi wollte die presbyterianische Kirche ihn mal aus der Kirche rausschmeißen, dann hat der Generalsekretär schon im Dezember 2015 verkündet, das geht gar nicht, weil wir haben sehr sorgfältig unsere Archive durchwühlt und haben ihn nirgendwo gefunden. Also er ist nirgendwo Mitglied einer Kirche. Er hat zwar während des Wahlkampfs immer wieder den Eindruck zu erwecken versucht, dass er Mitglied ist. Er ist hier und da und dort mal in der Kirche aufgetreten. Im Grunde habe ich drei Events im Kopf, wo er nachweisbar irgendwo aufgetreten ist, im Vorwahlkampf vor allem. Und dann hat er sich im Grunde darauf beschränkt, in seinen Auftritten auf Auftritte in den religiösen Fernsehstationen. Es gibt in Amerika den schönen Spruch, man hat nicht nur das Pay-TV erfunden, sehr erfolgreich ausgebaut. Also viele Fernsehstationen, die Sie sehen wollen, müssen Sie bezahlen bei Ihrem Kabelbetreiber. Und je nach Umfang dessen, was Sie bezahlen, können Sie mehr oder weniger sehen. Dazu kommen mittlerweile die neuen Dienste, die wir jetzt auch hier haben, wie Netflix, Amazon und sonst was, die dann auch irgendwann politisch relevant werden. Daneben gibt es eben auch ein mittlerweile sehr gut ausgebautes Pray-TV.
Was sieht man da? Also wie muss man sich das vorstellen? Das sind dann irgendwie
so, was wir hier jetzt mittlerweile ja auch teilweise haben bei EWTN oder so oder bei katholischem Fernsehen, was es hier ja auch hier und da gibt. Dass Gottesdienste gemacht werden, dass lange gepredigt wird und dass dann vor allen Dingen immer gesagt wird, für dies und jenes wird jetzt gesammelt. Und da sehen Sie, wird nicht die Seife verkauft, sondern die gute Idee und dafür müssen Sie jetzt spenden auf das und das Konto. Und Sie kriegen auch ab dann und dann eine Spendenquittung und so weiter.
Und das trägt sich?
Ja, ja, klar.
Das heißt, es gibt genug Leute, die sich davon ansprechen lassen und sagen, für so einen Sender bin ich bereit zu zahlen, das gucke ich mir auch gerne an. Ich möchte, dass dieses Projekt fortbesteht.
Ja, ja, klar, sicher, das gibt es. Ja, das ist aber insgesamt ist ja das Fernsehen in den USA ganz anders gestrickt als bei uns. Es gibt eben zwar auch einen öffentlich-rechtlichen Sender, der aber auch sehr stark von Spenden lebt, der aber im Grunde vergleichsweise wenig gesehen wird, weil er nicht so marktschreierisch auftritt wie die Commercial Stations. Und die Pray-TV, da gibt es ganz viele, sehr regionale, überregionale, EWTN basierend in Brooklyn, in New York also, sendet über das ganze Land und mittlerweile eben auch in Europa, hat Ableger in Europa.
Also Pay-TV kennen wir ja auch, in den USA gibt es aber auch Pray-TV und das funktioniert, sagt Klaus Prompas. Mit ihm spreche ich heute hier in Weltweit über die Rolle von Kirchen und Religionsgemeinschaften in den USA. Und was die Katholiken da zu dem neuen US-Präsident sagen, das besprechen wir gleich. Vor allen Dingen aber auch, wie viele es überhaupt da gibt und welchen Einfluss die haben. Das klären wir gleich hier bei uns in Weltweit. Ein frommer US-Kongress, das titelte die katholische Nachrichtenagentur noch vor einigen Monaten. Noch nie habe es so viele Katholiken in beiden Kammern des US-Kongresses gegeben. Ein Drittel im Repräsentantenhaus und ein Viertel des Senats sind Katholiken. Und das ist schon bemerkenswert, denn so stark sind die Katholiken gar nicht vertreten in den USA. Klaus Prompas ist heute hier zu Gast. Er ist ehemaliger ZDF-Korrespondent in den USA. Er war auch Mitglied im Zentralrat der deutschen Katholiken, also Experte auf dem Gebiet der Religionen, auch in den USA. Herr Prompas, bedeutet das auch, dass katholische Interessen mehr vertreten werden in der US-Politik?
In Einzelfällen mag das so sein, also an der Stelle Abtreibung sicherlich, aber ansonsten glaube ich das eher nicht, weil es gibt eben auch nicht wirklich in den USA ein weit verbreitetes Bewusstsein über katholische Soziallehre, so wie es das bei uns gegeben hat oder gibt. Ich weiß gar nicht, wie präsent das noch ist, aber es ist ja durchaus eine über anderthalb Jahrhunderte gewachsene Geschichte, die katholische Soziallehre oder noch mehr Jahre, die schon einen Einfluss hatte in der Nachkriegszeit auf Deutschland, in der Sozialgesetzgebung. Das, glaube ich, ist in den USA nicht zu erwarten. An der einen oder anderen Stelle wird ein kleines Stellrädchen sich bewegen lassen, aber man sollte ja nun nicht meinen, wenn mehr Katholiken als früher im Kongress sitzen, dass die alle einer Meinung sind und stromlinienförmig einem Bischof hinterher dackeln. Es ist in der amerikanischen Kirche ähnlich wie in der deutschen. Auch die Bischofskonferenz dort ist zerstritten und vielfältig, wenn man es vornehm sagen will. Aber eben nicht einhellig einer Meinung in kaum einer Frage. Und insofern ist das, glaube ich, keine große bewegende Kraft, die da jetzt sitzt.
Sie haben es gerade gesagt, die sind zerstritten. Wie haben die denn zum Beispiel reagiert, als Trump angekündigt hat, das Weltklimaabkommen, dass die USA da aussteigen werden? Hier in Europa hat es einen Sturm der Entrüstung gegeben. Ich glaube, auch mehr oder weniger waren sich kirchliche Vertreter alle einig und haben gesagt, das geht eigentlich so nicht. Wir verurteilen das. Wir müssen die Schöpfung, die Bewahrung der Schöpfung im Auge behalten. Wie waren die Reaktionen in den USA darauf? Die katholischen Reaktionen?
Unterschiedlich, aber zum Teil auch sehr negativ gegenüber dem, was Trump gesagt hat. Also es gibt die anglikanische Kirche hat sich negativ geäußert, aber in der katholischen Kirche gab es auch viele Stimmen in Amerika, die beispielsweise von einer, Zitat, irrigen Entscheidung, Zitat Ende, gesprochen haben, die gesagt haben, zur Bewahrung der Schöpfung müssten wir im Pariser Abkommen bleiben. Die Entscheidung sei zutiefst beunruhigend, war eine andere, etwas vorsichtigere Formulierung. Es wurde daran erinnert, dass sich eben in Amerika an verschiedensten Stellen, von Alaska bis Mexiko, Neumexiko zeigt oder in Texas, dass der Klimawandel sich bemerkbar macht. Es gab ja verschiedene Wetterereignisse in den USA. Es gibt immer wieder Tornados im Sommer, die zunehmen, die ganze Landstriche kurzfristig verwüsten, die zu doch einer erklecklichen Zahl von Toten führen immer wieder. Es gab verschiedenste Wirbelstürme, die wie Sandy 2013 wirklich eine verwüstende Spur an der amerikanischen Ostküste hinterlassen haben. Dann sprachen einige dann eben von kläglichem Versagen da bei Trump. Aber es gibt auch andere, die sagen, das ist alles, wenn man die Bibel eben wörtlich nimmt, ist es mal kälter und wärmer und man hat als Mensch eigentlich keinen Einfluss auf das Wetter und man muss das so laufen lassen und das, was wir selber produzieren an Abgasen, das kann nicht so relevant sein.
Vorsitzender der Bischofskonferenz ist Kardinal Daniel Di Nardo. Wofür steht er?
Wie immer für den Kompromiss. Also er muss halt, das wechselt sehr regelmäßig im Grunde der Vorsitzende der Bischofskonferenz in der katholischen und er muss im Grunde dann alle Flügel irgendwie repräsentieren nach außen und muss auf dem Wege des kleinsten gemeinsamen Vielfachen die Kirche repräsentieren, ohne dass er den einen oder anderen Flügel zu sehr vergrätzt. Also das ist eben eine sehr extreme Spanne, die es da gibt. Es gibt ja auch bei uns in Deutschland viele Gemeinden, die oder nicht so viele, aber doch Gemeinden, die meinetwegen den Gottesdienst nur im tridentinischen Ritus feiern. Ursprünglich mal gedacht als Ausnahmeerscheinung ist das in einigen amerikanischen Gemeinden die Regel. Darin drückt sich dann eine ganze Menge konservatives Glaubensgut aus, was sich auch manifestiert in anderen Dingen. Und das will man alles zusammenhalten. Auf Dauer wird das nicht gehen. Die Amerikaner sind im Wesentlichen, denke ich, die amerikanischen Katholiken sind nicht dafür bekannt, dass sie sehr reformfreudig sind. Es gibt Einzelne, aber es gibt keine Massenbewegung meines Erachtens dafür. Es gab immer wieder herausragende Figuren, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir uns daran erinnern, dass vor 46 Jahren die Pentagon-Papiere veröffentlicht worden sind. Zu den ganzen Aufklärungsgeschichten haben ja auch Jesuiten sehr wesentlich beigetragen damals.
Erzählen Sie noch mal kurz Pentagon-Papiere.
Die Pentagon-Papiere, die kamen vor 46 Jahren, Anfang Juni, Mitte Juni auf den Tisch der New York Times und wurden dann veröffentlicht und wiesen nach, dass zwei US-Präsidenten, die Amerikaner im Punkto Vietnamkrieg, der ja dann schließlich verloren worden war, ihr Volk belogen hatten, was die Erfolgsquote anging, was die Todesquoten anging, was den Einsatz von immer wieder zusätzlichem Personal anging. Wir erleben ja gerade jetzt unter Trump, dass Trump auch wieder den Militärs nachgibt und mehr Militär nach Afghanistan beordert, weil die Situation dort so ist, wie sie ist, dass die Taliban im Vormarsch sind an verschiedenen Stellen des Landes. Das wird meines Erachtens auch dazu führen, dass die NATO-Alliierten in Europa mehr Truppen wieder nicht nur zum Training dorthin schicken werden müssen. Also es wird auch bei uns eine neue Diskussion entfachen. Das ist eine Situation, die also es wurde immer schon gelogen in der Politik.
2003 auch, Irakkrieg basierte ja auch auf einer Lüge.
Hochgradig gelogen, klar. Johannes Rau hat mal gesagt, manchmal müssen Politiker lügen. Ob in diesem Falle die Politiker wirklich hätten lügen müssen, wie Colin Powell damals im Sicherheitsrat, der Außenminister, es getan hat, teilweise offensichtlich nicht wissend, was ihm da vorgesetzt worden war, an Material von der CIA, vom Geheimdienst, was falsch war, was gefälscht war, wie man heute weiß. Da hat er sich drauf verlassen, weil der CIA eigentlich ein hohes Renommee hat, aber er ist damit ziemlich böse auf die Nase gefallen und hat im Nachhinein dann in Biografien geschrieben, dass er da den dunkelsten Punkt seiner persönlichen Geschichte erlebt hat und sich nie so getäuscht und sich nie so schlecht gefühlt hat wie in dieser Situation hinterher.
Naja, und Trump hat das ja mit dem Lügen perfektioniert und ein freundliches Wort dafür gefunden, die Alternative Facts, die alternativen Fakten. Und wie man unter solchen Bedingungen als Journalist in den USA arbeitet, darüber sprechen wir gleich mit Klaus Prömpers, der heute hier zu Gast ist in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Du sollst nicht lügen, das steht schon in der Bibel. Das ist Donald Trump aber herzlich egal. Die Washington Post, die hat sich mal die Mühe gemacht, seine Lügen innerhalb seiner Präsidentschaft zu zählen und ist allein im ersten Monat auf über 130 gekommen. Trump lügt sicherlich am frechsten. Er ist aber nicht der Einzige, der es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Wir erinnern uns an Bill Clinton. Im Vietnamkrieg wurde gelogen, dass die Schwarte kracht, vor allen Dingen was Opfer auf amerikanischer Seite und den Erfolg der ganzen Mission angingen. Und der Irakkrieg 2003 basierte auch auf einer Lüge, denn die Massenvernichtungswaffen im Irak, die gab es ja so gar nicht. Hier bei uns im Studio ist der US-Experte Klaus Prömpers. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Herr Prömpers, wenn wir hier über diese sogenannten alternativen Fakten sprechen und uns empören, dass Trump so viel lügt, kann man nicht eigentlich sagen, das gab es schon immer, nur Trump hat es perfektioniert?
Er führt das in Perfektion vor und ist deswegen auch in Perfektion, weil mittlerweile sich die amerikanische Gesellschaft insgesamt polarisiert hat. Zwischen, sagen wir mal sehr vereinfacht gesagt, zwischen rechts und links oder zwischen fundamentalistisch und liberal durchs Internet. Jede Gemeinschaft hat ihre ganz eigene Form der Kommunikation im Fernsehen, im Kabelfernsehen, im Pay-TV. Sie hat eigene Formen im Internet, sie hat eigene Formen in Social Media. Ein schönes Beispiel war nach der Anhörung von CIA-Chef Comey im Senatsausschuss, dass ein relativ bekannter Blogger bloggte, da zeige sich doch, der Präsident habe niemals zu Comey gesagt, er solle den früheren nationalen Sicherheitsberater aus den Russland-Untersuchungen rausnehmen, weil das sei doch ein guter Kerl. Und er solle da, der habe auch niemals gefordert, von ihm Loyalität einzufordern. Das ging dann in diese ganze Maschinerie, die es da gibt, Breitbart News und Daily Signal und landete schließlich sogar bei Fox News, also dem konservativen Haussender sozusagen von Trump. Was dann wiederum dazu führte, dass Trump Fox News wiederum wiederholte als Twitter und sagte, da sieht das doch, Fox News sagt auch. Das Ding war von Anfang an falsch, richtig falsch. Der Blogger hat das Gegenteil von dem geschrieben, was Comey gesagt hat, aber durch diese konservativ reaktionären Kreise zog sich das nun als quasi Wahrheit, als Fake News durch. Wobei Fake News wird ja im Grunde von Trump in Richtung New York Times, Wall Street Journal, der ernsthaften Presse benutzt. Und das ist sehr schwierig, dem den gar auszumachen, weil die, die das lesen, hören und so weiter, im Grunde mit der New York Times oder dem Wall Street Journal oder der Washington Post nichts anfangen können. Die lesen die gar nicht. Das ist denen zu teuer und viel zu viele Buchstaben und so weiter.
Ist auch anstrengend. Sie waren ab 2011 als Korrespondent für das ZDF in den USA. Welchen Stand hat man eigentlich als deutscher Journalist in den USA, vor allen Dingen auch in der Hauptstadtpresse?
Auf der einen Seite, wenn man es jetzt aus dem persönlichen Leben sehen würde, einen sehr schönen, weil man hat ein relativ gutes Arbeiten, aber ganz anders als in Deutschland für die US-Politiker.
Was haben Sie da für ein gutes Arbeiten, einfach aufgrund der Themen?
Ja, weil es Spaß macht und weil es nachgefragt wird. Aha. Also es ist ein Riesenunterschied, ob Sie in Washington und New York arbeiten oder ob Sie in Rom oder in Wien oder sonst wo arbeiten, weil dann haben Sie phasenweise viel zu tun und phasenweise können Sie sich überlegen, was für Geschichten Sie versuchen unterzubringen, was nicht so einfach ist, weil dann gerade keine Saison ist für ein Thema. In den USA ist immer Saison, weil sie eben immer noch ein beherrschender Faktor in der Weltpolitik sind. Ein beherrschender Faktor auch für die europäische Politik einerseits. Insofern ist es relativ einfach, Politik zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist es schwierig, an solide Informationen zu kommen, weil für den US-Politiker sind sie ein Niemand, weil sie sind ja irrelevant für seine Wähler. Sie erreichen ja seine Wähler nicht und um die geht es in allererster Linie. Und insofern ist es sehr schwierig, wirklich originäre Kontakte zu Politikern zu bekommen, die einem dann auch wirklich einen exklusives Interview geben. Das tun sie wie Hillary Clinton dann gerne, wenn sie ein Buch auch auf den deutschen Markt bringt und dann ist sie auch bereit, 20 Minuten Slot zu machen für ein Interview. Aber wenn es jetzt wirklich um die Frage ginge, man wolle etwa Hillary Clinton im Wahlkampf befragt haben als ausländische Anstalt, was sie denn zu ihren E-Mail-Geschichten sagt, dann würde sie wahrscheinlich sagen, keine Zeit.
Sind Sie eigentlich da beispielsweise dann als ZDF-Mann Konkurrent mit dem ARD-Menschen oder sagt man dann, na komm, wir ziehen hier irgendwie alle an einem Strang und alleine geht es sowieso nicht, wir tauschen uns weitgehend aus und helfen uns?
Das kommt A, auf die persönliche Chemie an zwischen verschiedenen Beteiligten und real existierenden Korrespondenten. Manche können miteinander, manche können miteinander nicht, das hat aber dann gar nicht unbedingt mit der Zugehörigkeit zum Sender was zu tun. Und das kommt B auf die Frage an, wenn einer mal exklusiv was hat, was meiner Erfahrung nach viermal im Jahr vielleicht vorkommt, dann lässt man ihm das auch gerne und sagt, okay, wenn du das exklusiv hast, dann sag mir nur, was du hast und dann kann ich das ja morgen machen, also einen Tag später oder so, weil so viel exklusiv hat man einfach in den USA nicht. Man geht ja dann eher in Konkurrenz dadurch, dass man versucht, Geschichten zu erzählen in längeren Filmen, sei es im Auslandsjournal oder im Weltspiegel oder so. Oder in noch längeren Filmen, um zu erklären, warum die Amerikaner so ticken, wie sie ticken. Also was wir jetzt hier versuchen im Radio, gibt es ja dann auch im Fernsehen, in längeren Geschichten, nicht mehr so häufig, wie das in den 60er, 70er Jahren noch der Fall war, aber doch immer noch wieder, sei es landschaftlich und auch über Landschaften und Personen, vermittelt sich ja dann ein Bild von den Menschen, die dort leben und vermittelt sich ein Eindruck, wie die ticken.
Erklären, wie die Amerikaner ticken, das versuchen wir auch heute hier in Weltweit zusammen mit dem Journalisten Klaus Prompos. Er ist heute hier zu Gast, er ist USA-Experte, ehemaliger Korrespondent in den USA und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ja, und wie sich der Umgang mit der Presse unter Donald Trump verändert hat, das ist gleich unser Thema hier in Domradio Weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit. Klaus Prompos ist heute hier zu Gast. Er war ab 2011 Korrespondent für das ZDF in New York und er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Herr Prompos, wir haben soeben schon über das Lügen und vor allen Dingen über Trumps Verhältnis zur Wahrheit gesprochen. Trump hat natürlich auch was gegen jene, die versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Begriff Lügenpresse, der existiert auch in den USA. Trump lässt sich regelmäßig bei Twitter über Journalisten aus. Er missachtet Regeln von Pressekonferenzen. Er hat auch schon einen behinderten Reporter öffentlich verunglimpft. Machen Sie sich eigentlich Sorgen um die Pressefreiheit in den USA?
Das ist schon so, dass die USA im Ranking von Reporter ohne Grenzen beispielsweise sehr stark zurückgefallen sind, was die Pressefreiheit und die Realisierung der Pressefreiheit angeht. Er twittert ja vor allem, das darf man nicht vergessen. Er hat ein Wahnsinnsvolumen von Followern, also Menschen, die ihn auf Twitter ansehen und lesen. Als er ins Amt kam am 20. Januar hatte er 17 Millionen, jetzt ist er bei 31 Millionen. Das wird sicher steigen, diese Zahl. Man muss davon zwischen 8% und 16% abziehen, so sagen Experten, die von Automaten generiert werden. Social Bots, ja. dann muss man sich ja auch nochmal einen geringen Prozentsatz abziehen von Leuten wie mir oder Ihnen, die aus Interesse, sozusagen aus beruflicher Neugier das lesen, seien es Journalisten, Banker oder Anlageberater, die einfach wissen wollen, was signalisiert er und welchen Einfluss hat das auf mein Segment, was ich bearbeite. Aber er hat dadurch einen großen Einfluss. Also um das mal konkret zu machen, als es um die Mauer gegenüber Mexiko ging und in der Woche in allen Zeitungen stand, in allen Ernstzunehmenden, dass im Budget eben im Vorschlag nichts steht, keine 1,5 Milliarden US-Dollar, twitterte er fröhlich, und die Mauer wird kommen und wir werden die Drogenhändler und illegalen Arbeitnehmer abhalten. Wohlwissend, dass das nicht in seinem Entwurf stand, der sein Haus verlassen hatte, und wohlwissend, dass das sehr schwierig werden würde, hat er einfach den Eindruck erweckt bei seinen Zuschauern und Hörern und Lesern, wir machen das. So, fast ein bisschen mantramäßig, wie wir schaffen das bei Angela Merkel. Ganz in anderem Zusammenhang, kann man so nicht vergleichen, aber es ist ja so ein bisschen in der Politik mittlerweile üblich geworden, Politik durch Events zu inszenieren und Wohlfühlszenarien zu schaffen, auch wenn es gar keine Wohlfühlszenarien gibt. Das haben wir schon mittlerweile ein bisschen ähnlich.
Konnten Sie mittlerweile aufklären, was Ko-Fi-Fi ist?
Nein, das weiß ich immer noch nicht. Die,
dieser manche seltsame sagen, Twitter, den er irgendwie zu später
manche sagen,
losgeschickt hat.
Manche sagen, er wollte damit ausdrücken, er mag keinen Kaffee. Manche sagen, es war einfach ein Spaß, den er sich machte. Einen Spaß will er sich machen. Ich habe es noch nicht aufgeklärt bekommen. Ich habe auch noch nichts gelesen, was es wirklich aufgeklärt hätte. Ich weiß es nicht.
Letzte Frage. Würden Sie eigentlich darauf wetten, dass er die 4 Jahre durchhält?
Ja.
Warum?
Weil bis zum November 2018, wo Nachwahlen für Senat und Repräsentantenhaus stattfinden, die Republikaner nicht wirklich versuchen werden, ihn aus dem Amt zu entfernen, nach der bisherigen Erkenntnislage, die wir jetzt haben, Ende des Monats. Aber auch in absehbarer Zeit, denke ich, werden sie sich schwer tun. Es gab im Laufe der Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika 3 Impeachment-Verfahren. Keins davon hat zum Erfolg geführt. Das, was vielen noch in Erinnerung ist, ist Clinton und Monica Lewinsky-Affäre. Da hat er zweifelsohne gelogen, aber ob er nun oder ob er nicht sozusagen Ehebruch begangen hat, ist ja nun für die politischen Fähigkeiten, die er hat, nachrangig. Nixons Einbruch in die Wahlzentrale der Gegenpartei führte schließlich dazu, dass aufgeklärt wurde durch einen Sonderermittler, den ja Trump jetzt auch am Bein hat. Dieser Sonderermittler schien zu der Überzeugung zu kommen, dass das ganz zweifelsohne eine Straftat war. Und kurz bevor das hätte manifestiert werden können in einer Abstimmung im Senat, wo man eine Zweidrittelmehrheit braucht quasi, ist er dann geflohen aus dem Amt. Aber selbst wenn das auch bei Trump so käme, würde es mit Mr. Pence, seinem Stellvertreter, keineswegs besser. Der ist ein noch radikalerer Evangelikaler, der noch bibeltreuer ist, als der wirklich bibeltreu ist. In der Substanz bibeltreu ist, und ich glaube, auch mit dem hätten wir wenig Freude in Europa.
Das heißt, die Hoffnung bleibt 4 Jahre und dann entscheiden sich die amerikanischen Wähler hoffentlich anders.
Das weiß man nicht. Das kommt darauf an, ob die auch in sich zerstrittenen Demokraten nach dem Wettbewerb zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders zu einer neuen Einigkeit finden und eine Linie finden, mit der sie erfolgreich der Mehrheit der Amerikaner verkörpern. Wir haben den besseren Kandidaten. Wer das sein wird, weiß heute noch keiner. Es wird meines Erachtens weder Sanders noch Hillary Clinton sein. Aber wer das wirklich sein wird, weiß man noch nicht.
Ja, schauen wir mal. Sicherlich haben wir nicht das letzte Mal gesprochen. Klaus Prömpers war das. Er war heute hier zu Gast in Domradio weltweit, ehemaliger Korrespondent für das ZDF in den USA und ehemals auch Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er hat uns heute hier begleitet durch die Sendung. Wir haben gesprochen über die Rolle der Kirchen und der Religionsgemeinschaften in den USA. Viel hat er uns darüber erzählen können. Ihnen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Und damit geht die Sendung weltweit zu Ende. Nachhören können Sie wie immer alles unter www.domradio.de/weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.